Hallo und herzlich willkommen zu Folge 35 unseres Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, die beschissenste Saison aller Zeiten nimmt seinen Lauf und jetzt in der Vorbereitung auf diese neue Folge unseres Podcasts kam mir Tokotronic in den Sinn. Tokotronic, wer sie vielleicht nicht kennt, ist eine Band aus den 90ern, aber hat jetzt, glaube ich, auch zuletzt erst ein Album wieder neu rausgebracht. Eines der besten Lieder heißt Was hat dich bloß so ruiniert? Und im Refrain geht so, wo fing das an? Was ist passiert? Was hat dich bloß so ruiniert? Und ich finde, das trifft so ganz gut die aktuelle Lage im Erzgebirge, die aktuelle Lage bei uns im Verein. Wer es noch nicht gehört hat, sollte sich das Lied mal anhören. Tokotronic ja zu empfehlen. Was hat dich bloß so ruiniert? Ja, 3 Wochen sind vergangen seit unserer letzten Folge. Wir haben in der Zeit 2 Spiele verloren, gegen Sandhausen, gegen Kiel, aber was noch viel schlimmer wiegt, wir haben auch unseren Erfolgscoach und Aufstiegstrainer verloren, Gerd Schädlich. Wir werden ihn natürlich auch heute nochmal huldigen und nochmal seine Karriere bei uns hier besprechen. Aber ja, eine ganz besonders tolle Folge. Wollen wir mal schauen, was daraus wird. Viele positive Dinge, glaube ich, können wir heute nicht zu ansprechen. Heute wieder ist mit dabei Martin. Hi Martin.
Hi.
Und Tobias. Hi Tobias.
Hi.
Und eine kleine Frage am Anfang an euch zwei. Tobias vielleicht als erstes. Wir haben jetzt gerade den 22. Spieltag der Saison 2021-22. Wir gehen mal spielerisch ein Jahr zurück. Letzte Saison, Saison 2021. Tobias, schätz mal, wo standen wir in der letzten Saison am 22. Spieltag? Welcher Platz?
Ich glaube, da standen wir auf Platz 12 oder so, würde ich mal vermuten.
Ja, und Martin?
Nee, das kann nicht sein, das muss höher gewesen sein, weil es am Ende ja dann doch noch ein paar enttäuschende Spiele gab.
Und schätzt wir, du?
Ja, ich sag mal 8.
Ja, genau, das war, also wir waren 9. Platz und also wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Am 22. Spieltag im letzten Jahr haben wir ein Heimspiel gehabt, Freitagabend, also es gibt viele Parallelen und wir haben gegen den VfL Bochum gespielt, dann am Ende der Saison aufgestiegen und gerade jetzt am diesem Wochenende den FC Bayern zu Hause geschlagen, vollkommen verdient mit 4-2. Ihr zwei, wie haben wir letztes Jahr gegen Bochum im Heimspiel gespielt?
1-0 gewonnen. Durch ein Megaspiel von Louis Samson.
Louis Samson und Torschütze Gertin Bousmar. Und es sind so viele Sachen, die da zusammenkommen. Also wenn man alles anfängt mit Spiel gegen Bochum gewonnen, die am Ende aufgestiegen sind, jetzt gerade eben gegen Bayern gewonnen haben, Tor von Bousmar, wie ist das Tor gefallen? Nach einer Ecke. Louis Samson macht ein Riesenspiel. Es klingt alles wie aus einer anderen Welt. Und wenn man sich die Aufstellung anguckt, werdet ihr sehen, wir haben weder mit Destro gespielt, noch mit Breitkreuz gespielt, noch mit Rizzuto gespielt. Also 3 Spieler, wo uns ja vorgehalten wird, dass wir die hätten nie gehen lassen sollen. Selbst ohne die, Destro wurde erst eingewechselt, dann irgendwie am Ende der zweiten Halbzeit. Selbst mit so einem Team haben wir im letzten Jahr den VfL Bochum zu Hause besiegt. Und ja, nur 12 Monate später sind wir Vorletzter. Wir nehmen jetzt Sonntagabend auf. Heute hat Ingolstadt gegen Sandhausen unentschieden gespielt, was ganz gut war, dass wir nicht dann Letzter geworden sind. Und liegen ja relativ abgeschlagen mit 15 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Alles nicht so schön und ja, beschreibt die aktuelle Situation, glaube ich, so ganz gut. Wir wollen aber starten, glaube ich, mit dem ja, Thema, was uns in den letzten 2 Wochen neben dem Spielerischen, glaube ich, so betroffen hat. Nämlich, das geht um den Tod von Gerd Schädlich. Unser Erfolgstrainer hat gesagt, unser Aufstiegstrainer 2003, wir haben ihm viel zu verdanken und ich glaube, man kann ja mit Fug und Recht behaupten, dass wir ohne ihn, haben ja viele auch gemacht, nicht in der zweiten Liga, in die zweite Liga gekommen wären, uns über mehrere Jahre in der zweiten Liga hätten halten können. Tobias, du hast dir mal ein paar Gedanken gemacht, beziehungsweise ein paar Facts herausgesucht, um nochmal an ihn zu erinnern.
Genau, Gerd Schädlich, unser eigentlich der Königsmacher beziehungsweise der Geburtshelfer des Auermärchens, ist geboren am 30.12.1952 in Rudewisch und starb am 29.01.2022 im Alter von 69 Jahren. Er war ein besonderer Trainer, der es vermocht hat, mit eigentlich vielen Mannschaften oder mit 3 Mannschaften, die finanziell wahnsinnig unterlegen waren und auch nicht die besten Mannschaften zusammen hatten, trotzdem immer wieder aufzusteigen und auch die Leute dort zu halten. beispielsweise mit dem FSV Zwickau, wo er vom 01.01.91 bis zum 11.12.1996 Trainer war und 218 Spiele gemacht hat. Nicht zu vergessen war natürlich seine ganze Zeit vom 01.07.1999 bis zum 31.12.2007, wo er nach 300 Spielen sozusagen, wo er mit Aue aufgestiegen war und wo er mehrfach auch die Klasse gehalten hat, letztlich gesehen auch seinen Hut freiwillig genommen hat, weil er merkte oder weil er glaubte, die Mannschaft nicht mehr erreichen zu können. Außerdem ist er auch noch mit Chemnitz aufgestiegen, wo er vom 01.07.2008 bis zum 06.07.2013 an 195 Spielen an der Seitenlinie stand und ebenfalls von der Regionalliga in die dritte Liga aufgestanden ist.
Aufgestiegen ist.
Insgesamt war er durchschnittlich 3,5 Jahre Trainer, was natürlich im Wesentlichen auch zeigt, was er eigentlich für ein mega beständiger Typ ja einfach auch war. Und er hat vor allen Dingen auch nur im Osten trainiert, also zum Beispiel noch in Krumm-Hermsdorf, bei Stahl Riesa, bei Sachsen-Leipzig, wo er für sechs Spiele Trainer war, in Hoyerswerda, und am Ende ist er auch noch in Halle Scout gewesen. Und was Gerd Schädlich so ausgemacht hat, ist erstens, dass er ein gutes Auge für Spieler hatte, dass er aber auch auch Spieler auch gut erreichen konnte. Und viele sagen, wie es Gerd Zürich sagte, dass er natürlich auch da wie ein Vater zu ihnen war. Und so gelang es ihm eigentlich, aus Mannschaften echte Einheiten zu formen, die auch gegen taktisch und technisch und finanziell weit überlegene Gegner eigentlich immer zu bestehen wussten. Und das ist er verkörpert das, was eigentlich Erzgebirge Aue heute ausmacht, nämlich Bodenständigkeit und Leidenschaft. Und insofern kann man auch sagen, ohne ihn wäre Aue vermutlich immer noch in der Fußballprovinz und nicht mehr im bezahlten Fußball unterwegs. Insofern, lieber Gerd Schädlich, schicke ich dir auch im Namen des Aue-Podcasts an dieser Stelle ein letztes Glück auf.
Schön gesagt, Tobias, vielen Dank. Für mich war es ja auch ein ganz, ganz besonderer Trainer. Ich hatte ja auch schon vorher nochmal so ein paar mitbekommen, aber das war natürlich auch natürlich durch seine Erfolge einer, der immer in Erinnerung blieb. Nicht nur durch seine trainerischen Leistungen, sondern auch als Typ fand ich ihn halt auch so besonders. Also wenn man ihn sich nochmal in Erinnerung ruft, ist er halt auch so aus der Zeit gefallen. Also in ihn kann man sich also einen Trainertyp auch heutzutage nicht mehr vorstellen. Und dann muss man sich fragen, warum ist das eigentlich der Fall? Ja, und was macht einen guten Trainer aus? Und was mir dann auch immer so gefallen hat, war so ein bisschen seine mürrische Art. Irgendjemand hat auch mal getweetet jetzt in den letzten zwei Wochen, glaube ich, dass man ihn nie lachen sehen hat, nie lächeln sehen hat. Aber das war er, glaube ich, so vom Typ her. Und wenn man dann auch nochmal jetzt so ein paar U-Töne von ehemaligen Spielern dann so hört, glaube ich, muss das auch trotzdem ein cooler Typ gewesen sein, der aber auch immer gut trennen konnte zwischen privatem und geschäftlichen dann im Verein. Also ich glaube, es war schon ein sehr umgänglicher Trainer, der sich aber trotzdem auch durchsetzt konnte und trotzdem halt auch eine große Fußballleidenschaft dann an den Tag legen konnte. Aber halt auch so seine Art, dann mit Medien umzugehen und auch wirklich seine eher zurückhaltende Art, sich nicht in den Mittelpunkt stellen zu wollen, ist halt auch so heute nicht mehr denkbar oder von den wenigsten irgendwie wahrnehmbar. Deswegen, ja, einzigartig und wird uns immer in guter Erinnerung bleiben. War wahrscheinlich auch, Martin, dein erster Trainer in Aue, den du gesehen hast, oder? Als du zuerst nach Aue kamst, als das erste Mal nach Aue kamst?
Nee, das war ja viel später erst. Aber ich meine, ich habe trotzdem halt ein gewisses Bild von ihm so durch die Berichterstattung in Medien. Also ich meine, das ist das erste Mal, dass man Aue halt groß überregional wahrgenommen hat, so nach dem Zweitliga-Aufstieg, und dann lief es ja auch einfach ständig irgendwo auf Premiere oder auf DSF. Ich meine, so die Zweitliga war ja damals auch noch ein bisschen anders als heute. Also ich kann mich jetzt auch nur an zwei Anstoßzeiten erinnern zum Beispiel. Ne? Das war irgendwie sonntags um drei und weiß gar nicht, die Freitag-Anstoßzeit war, glaube ich, 18 Uhr, oder? Also auf
ja, 18 Uhr, glaube ich.
Ja. Die Anstoßzeiten wurden ja auch geändert. Und natürlich das Montagsspiel, das gab es natürlich auch schon. Mhm. Aber ich glaube, dass man das ja schlecht vergleichen kann, aber so, ja, Thomas Bobel, Sergej Zuri und Jörg Emmerich und Gerd Schädlich, das sind so die Namen, die ich so, also das sind so meine ersten Erinnerungen überhaupt an Aue Fußball, den ich dann so im Fernsehen gesehen habe, ne? Und natürlich immer die Leute mit den Verfahren im Hintergrund. Das war ja früher auch immer auf jedem Spielbericht zu hören. Weiß gar nicht, wie die Dinger genau heißen.
Ja, also schöne Zeit, glaube ich, auch gerade jetzt in der jetzigen Saison dann immer noch mal schön so an die Zeit zurückdenken zu müssen oder zurückdenken zu können. Und ich glaube, ja, wir müssen uns dann wieder auf neue Zeiten dann einrichten. Was ich noch mal rausgesucht habe zu Gerd Schädlich, weil mich das dann auch noch mal immer besonders interessiert, so ehemalige oder Trainer, wie haben die denn als Spieler agiert? Und da habe ich mal rausgesucht, kommt ja aus Rodewig, aus dem Vogtland, bei mir um die Ecke und hat auch in Rodewig das Fußballspielen gelernt. Ist dann auch mit 16 dann weitergewechselt nach zum FCK, nach Karl-Marx-Stadt und ist dann auch in die Männermannschaft gekommen, hat mit 20 dann auch das erste Spiel gemacht in der Oberliga, hat dann aber nur in seiner vierjährigen Oberliga-Karriere doch nur 25 Spiele gemacht und hat ein Tor geschossen. Das tatsächlich in seiner ersten Saison auch gleich mit 20 1972. Wollen wir raten? Nee, ich sag's euch gleich, ne? Kommt ja wahrscheinlich nicht drauf. Gegen Rot-Weiß Erfurt hat er sein einziges Oberligator gemacht und musste dann leider aufgrund von Verletzungen schon im Alter von 24, 25 seine aktive Fußballerkarriere beenden. Und dann ging aber auch relativ schnell schon seine Trainertätigkeit los, dass er dann auch beim FCK dann schon einige, ich glaube, Jugendmannschaften übernommen hat und dann auch mit Krumm-Hermersdorf so in der Erzgebirgsgegend dann auch schon losgelegt hat mit den Männerbereichen, auch schon sehr erfolgreich, wie du schon gerade gesagt hattest, Tobias. Zum Beispiel auch das Dorf Krumm-Hermersdorf in die zweite Liga gebracht hat. Und du hast jetzt, sagen wir mal, die großen Trainerstationen aufgezählt mit Zweitligisten nach der Wende. Aber ich glaube, was er in Krumm-Hermersdorf geschafft hat, da war er auch mehrmals Trainer, habe ich bei Wikipedia nachgelesen. Das war auch schon relativ einmalig. Und was wohl auch besonders ist, das macht ihn auch sehr sympathisch, es gab wohl Saisons, da hat Krumm-Hermersdorf wenig gewonnen, aber wenn sie gewonnen haben, oder gegen wen sie auf jeden Fall immer gewonnen haben, war gegen Zwickau, Sachsenring-Zwickau. Und das macht es dann schon wieder ganz, ganz sympathisch. Das wird auf jeden Fall immer wieder bei diesen Wikipedia-Einträgen immer wieder betont, dass gegen Zwickau auf jeden Fall wieder gewonnen wurde. Ja, deswegen, wir schließen uns an. Glück auf, Gerd, alles Gute. Wir werden dich in guter Erinnerung behalten. Dann gehen wir doch mal etwas ins Tagesgeschäft. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, zwei Niederlagen seit der letzten Podcast-Aufnahme in Sandhausen, 2-0 verloren. Und jetzt auch in einem auch unfassbaren Spiel gegen Kiel zu Hause verloren. Fangen wir mit dem Sandhausen-Spiel an, um das grob zu analysieren. Martin, du warst ja da in Sandhausen. Kannst du mal einen kurzen Spielbericht geben oder auch das Ganze drumherum? Wie war es für dich, da in Sandhausen beim Spiel dabei gewesen zu sein?
Ja, also ich war ja erstmal schon auch am Freitag angereist, hatte Urlaub und war noch bei einem anderen Spiel am Freitag. Und deshalb war es halt Samstag ein bisschen entspannter, als, sagen wir mal, jetzt um 4 Uhr nachts irgendwie los loszufahren, sondern ja, so ein bisschen halt auch entspannt am Tag selber um die Ecke anzureisen und dann war ich auch erst relativ spät am Stadion, habe vorher noch ein anderes Spiel gesehen, war vorher noch bei Astoria Waldorf, das ist ja auch der Heimatverein von Dietmar Hopp und die spielen im Dietmar Hopp Sportpark. Ja, und dann habe ich mich mit dem Stefan da auch, also den habe auch den Stefan getroffen, den ich ja schon aus dem Vorgespräch kannte und habe mich ein bisschen mit den Kollegen vom Hartwald-Hörfunk unterhalten. Und ja, um es ehrlich zu sagen, ich hatte gar keine Erwartungen an dem Tag. So, das konnte in beide Richtungen gehen. Und es ist halt genau in die Richtung gegangen, ja, die zu befürchten war, oder die nicht die zu befürchten war, sondern die es halt sein konnte. Und ich glaube halt insgesamt so, dass schon ziemlich ernüchternder Auftritt. Wobei man natürlich jetzt sagen kann, ja, dass das eigentlich das Spiel ziemlich offen war bis zum Elfmeter. Also der Elfmeter, der kurz vor der Halbzeit gegeben wird, was auch, wenn man sich in den Fernsehbildern das ansieht, ein klarer Elfmeter ist. Also im Stadion habe ich es nicht gesehen, das hat auch Stefan neben mir nicht gesehen. Das kannst du einfach im Stadion auch von der Tribüne kaum erkennen. Also für mich sah es eher so aus, als hätte er ihn halt zur Ecke geklärt. Und ich wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, dass er da irgendwie mit der Hand dran war. Und so in den Fernsehbildern sieht das da so ein bisschen so aus, als ob das aus der Drehung heraus passiert. Und naja,
aber, man kann... Aber, aber. Aber für dich war es ein Elfmeter? Habe ich das richtig
verstanden? Man kann ihn klar geben, klar. Also wenn du das im Fernsehen siehst, ist das doch eindeutig, dass der Arm da nicht hingehört. Also
ja, aber wo gehört denn ein Arm hin bei einem Luftkampf nach einer Ecke?
Das ist die ewige Diskussion. Das ist die ewige Diskussion. Aber so ist halt die Regel. Und mir ist das 100-mal lieber, wenn es halt eine klare Regel gibt, die dann auch beschissen ist, aber halt gleichmäßig ausgelegt wird. Das Problem ist doch eher,
dann müssen sie es halt auch durchziehen. Ja, dann sollen sie halt die Regel machen und sagen, jegliches Ball an Hand im Strafraum ist Elfmeter.
Ja.
Und es nervt mich zwar auch dann, aber um das wieder rauszuholen, aber dann müssen sie halt auch diesen Elfmeter gegen Dresden dann genauso pfeifen. Ne? Das ist dann genauso, wieso springt da der Ball an die Hand und wieso gibt es da keinen Elfmeter? Da gehört die Hand auch nicht hin. Also ich finde, das war so ein typisches Beispiel, wie die Frage dann, also wenn das ein Elfmeter ist, wie soll sich bitte ein Abwehrspieler in dieser Eckball-Situation verhalten?
mit den Händen hinterm Rücken. Ich weiß, es ist eine ewige Debatte und es ist auch klar, in der Regionalliga kannst du es da nicht pfeifen und da wird es dann mal random gepfiffen. Und klar, das funktioniert halt auch nur, solange du den Videobeweis hast. Und es hat ja auch ewig gedauert, wie sich den Videobeweis da angeguckt hat. Also da habe ich auch schon so gedacht, aber es ist ja dann auch so, ne, der Kölner Keller, der sagt ja nicht, schau dir mal an und dann ist da nichts, sondern es ist ja dann auch, was zu entscheiden gewesen. Und auf der Leinwand stand ja dann auch, Frage ist Handspiel und nicht Handspiel und Entscheidung Handspiel. Aber ich meine trotzdem, die Diskussion ist halt insofern albern, dass dieses Tor nicht entscheidend für den Spielverlauf ist. Also war doch auch bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht im Spiel, sondern das war eine Mannschaft, die den Kopf unten hat und die nicht so kämpft, als ob es die letzte Chance ist. Und das geht nicht in meinen Kopf rein. Und die zweite Halbzeit, die war halt noch viel katastrophaler. Da kam ja gar nichts mehr. Also das geht irgendwie schwierig in meinen Kopf rein und ich finde auch dann so, also klar, wenn man jetzt vorm Fernseher sitzt, dann hätte ich auch wahrscheinlich gekotzt und würde auch über Testroh kotzen und was weiß ich, weil er sich beim Tor freut oder was, aber also Sibiu Suko und Testroh haben halt an dem Tag einfach ein Bombenspiel gemacht, so, ne, und da siehst du halt auch, was halt Sandhausen gerade hat, was Aue fehlt, das ist Qualität und das hat auch, da kann man auch immer viel rumlamentieren, aber die Qualität und die Einstellung bei unserer Mannschaft, beides zusammen, war einfach an dem Tag nicht vorhanden. Von daher verdienter Sieg am Ende auch für Sandhausen und ich weiß nicht, könnt ihr euch in eine Chance erinnern? Ich kann mich an keine Chance von Aue erinnern. Also vielleicht gab es zwei, okay, stimmt. Am Anfang gab es eine. Aber
in der ersten Minute in der zweiten Halbzeit dann nochmal, wo sie dann irgendwie in diesem 5-Meter-Raum dann irgendwie den Ball nicht über die Linie drücken können. Ne? Aber das waren die zwei einzigen Chancen und natürlich war es ein schlechter Auftritt und natürlich haben sie es auch nicht verdient,
da und viel zu gewinnen. Wenig an so einem Tag, viel zu wenig an so einem Tag, wenn auch klar ist, dass du mit dem Rücken zur Wand stehst. Also. Ja, ich meine, keine Ahnung. Also was richtig gut war, es war am Anfang ziemlich viel Support von Aue. Also da waren ja auch bestimmt 250, 300 Mann so da und die richtig Alarm gemacht haben und am Ende ja auch noch die Mannschaft, also manche Leute auch übelst beschimpft haben und auch unter die Gürtellinie und so. Und da hat auch einer so ein Interview reingerufen von Hensel und von Mennel, die waren ja beide da beim Interview unten und am Ende jetzt keine schöne, also natürlich auch verständlicher Frust, aber ich weiß es nicht. Also und schöne Sticheleien im Stadion, Sandhausen und Aue gegeneinander, Sandhausen-Hooligans und Aue-Hooligans wurden von beiden Seiten gerufen und so ein bisschen sich gegenseitig lächerlich gemacht. Das ist doch auch ganz witzig. Was ich ein bisschen krass fand, das weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber die Tickets für die Gäste haben 25 Euro gekostet, was ich einfach eine absolute Frechheit finde. Ich meine, klar, sie konnten nur Sitzplätze noch verkaufen, weil sie schon ihre 600 Dauerkarten, ihre 600 Stehplatz-Ticket für Dauerkarten benutzt haben, aber 25 Euro dann für einen Block, der am Ende komplett steht, das finde ich einfach nur eine Frechheit in Sandhausen. Und ich persönlich habe 28 Euro bezahlt, das war halt, das ist auch schon ziemlich teuer für zweite Liga, auch wenn das halt ein guter Platz ist und mir auch klar ist, dass die gerade irgendwie Geld verdienen müssen, aber weiß nicht.
Ja, das ist wahrscheinlich jetzt überall so dann, ne? Dass sie da halt, glaube ich, schon nochmal ein bisschen Aufschlag geben, dass halt irgendwie auf ein paar Euro mehr dann kommen. Aber klar, wenn man sich auch anguckt, 10.000 gegen Aue, das ist jetzt auch jetzt nicht irgendwie so ein
Topf. Ja gut, ich meine, St. Pauli hat ja auch 50 Euro für Aue genommen, ne? Aber ich meine, ne, wer es meint, nehmen zu können, der soll es halt nehmen. Ja. Aber ich weiß nicht, habt ihr die Zuschauerzahl gesehen?
3.000 irgendwas?
Ja, die offizielle Zuschauerzahl ist 3246. Mhm. Und da habe ich mich auch gefragt, ob die irgendwo beim Mittagessen alle waren, wo die waren. Also das kann nie und nimmer stimmen. Und Stefan meinte wohl, dass man einfach die Dauerkarten mitgezählt hat. Dann kommt es vielleicht hin, ne? Dann sind es vielleicht 2000, 2500 Dauerkarten oder so. Aber das ist schon ganz schön, das ist schon ganz schön leer da gewesen.
Aber macht man das nicht immer? Also ich glaube, das ist schon Usus, dass man einfach die Dauerkarten als gegeben ansieht und sagt, okay, die sind auf jeden Fall immer im Stadion, ohne da jetzt sozusagen nachzuprüfen, ob die wirklich eingeloggt oder abgestempelt wurden.
Das macht man immer, aber natürlich ist die Frage, was die überhaupt gerade für ein Modell haben mit den Dauerkarten. Also ob die Dauerkarten immer zählen oder ob es einfach ein Sonderspielbetrieb ist oder wie ist es auch mit Leuten, die vielleicht gar nicht die Voraussetzungen erfüllen, um im Stadion zu gehen.
Ja, das werden sie, also sie haben sie ja nicht irgendwo hinterlegt, ne? Deswegen glaube ich, dass sie die einfach mitzählen. Aber ich denke, das macht jeder Verein so. Tobias, wie hast du das Spiel gesehen?
Ich hatte ja leider Seminar. Ich konnte es ja gar nicht sehen. Ich habe es ja bloß immer im Ticker mitgelesen.
Dein Glück.
Und ja, da habe ich in der Tat auch nicht viel verpasst. Ich habe jetzt mir nur mal die ganzen Statistiken nochmal angeguckt. Man sieht natürlich auch, dass das Momentum natürlich ganz klar auf Sandhäuser-Seite ist. Am Anfang hat man nochmal ein paar Chancen für Aue, dann hat man nochmal ein kleines Aufbäumen in der zweiten Halbzeit. Aber alles in allem, muss man sagen, war einfach auch die Auer Mannschaft schlechter. Muss man ehrlicherweise so sagen. Und du hast halt natürlich, du hast Okorochi, der auf Sandhäuser-Seite ein Hammerspiel gemacht hat. Du hast einen Sirov, der ein Hammerspiel gemacht hat. Also Sandhausen ist einfach in diesem Spieltag die bessere Mannschaft gewesen.
Muss man wahrscheinlich so sagen. Und würde ich ja auch dann so mit unterschreiben. Auf der anderen Seite ist natürlich schon so ein Momentum, wenn so ein Spiel bei 0-0 steht und ein Elfmeter gepfiffen wird, natürlich schon etwas, gerade so vor der Halbzeit, wo das Spiel in eine gewisse Richtung dann gelenkt wird, einfach auch so. Und wenn ich dann halt sehe, was für ein Elfmeter da gepfiffen wurde, war es dann halt schon auch wieder unglücklich für uns, ganz egal, ob wir es jetzt verdient hätten oder nicht. Wenn dieser Elfmeter nicht gepfiffen worden wäre, dann hätte es halt länger 0-0 gestanden. Ne? Und wer weiß, Fußball ist dann immer so, dass du nicht weißt, wie es dann hätte ausgegangen wäre. Was mich halt dann irgendwie doch auch negativ beeindruckt hat, war, dass in der zweiten Halbzeit wir A, halt nichts nachlegen konnten und B, auch gerade nach dem 2-0 dann halt überhaupt nicht mehr gezuckt haben. Ja, und natürlich kann ich mir auch vorstellen, wie es so einer Mannschaft geht, die so eine Niederlagenserie hat, die zum sehr wichtigen Spiel nach Sandhausen fährt, gegen ein paar Ex-Spieler, wo eine Emotion drin ist, wo von außen der Druck natürlich aufgebaut wird, dass man dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen muss. Dann so einen Elfmeter halt hingelegt bekommt, mit 1-0 in die Pause geht und in der zweiten Halbzeit dann auch relativ schnell merkt, hier klappt nichts mehr. Dann halt auch sich wirklich so ergibt und da sagen wir klanglos dann 2-0 zu verlieren, auch ja wirklich verdient 2-0 zu verlieren. Das war schon ernüchternd, gerade weil man eben gegen Sandhausen spielt und nicht irgendwie bei einem Aufstiegskandidaten, wo man halt sagt, okay, da ist jeglicher Punktgewinn irgendwie glücklich.
Das finde ich aber echt ein schlechtes Argument, weil ja gerade gegen kleine Teams hat sich Aue schon häufiger schwer getan und ist das Problem ist halt nur in dieser Saison, du gewinnst ja gegen gar keinen irgendwie mal. Genau. Ne? Also ja, das eben. Ist, ja. Deshalb finde ich eigentlich sogar auch, dass das St. Pauli Spiel viel entscheidender für die aktuelle Misere. Ja, wenn du das gewinnst, dann gehst du vielleicht auch anders in die Spiele rein danach. Und das tut am Ende jetzt noch viel mehr weh, als es schon weh tat an dem Spieltag.
Ja, aber solche direkten Duelle, das ist ja dann auch nicht ohne Grund irgendwie als 6-Punkte-Spiel dann irgendwie ausgegeben, weil entweder der eine gewinnt und der andere automatisch kriegt dann gar keine Punkte oder andersherum. Es sind halt schon auch entscheidende Spiele. Das ist so ein Spiel gegen St. Pauli. Das ist mehr oder weniger in der aktuellen Lage geschenkt. Jeder Punktgewinn ist hier geschenkt und du kannst wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Motivation mit rausziehen, weil du halt einen Punkt wenigstens da mitgenommen hast. Also ich glaube schon, dass ich da sagen wir mal, motiviert dann wieder zurückkam. Das Spiel nach Sandhausen, wie sie da zurückkam, das war halt schon sehr, sehr einprägsam.
Aber das sind doch gerade mal die Siege, die du dann auch holen musst, um Lebenszeichen zu setzen. Und ich weiß nicht, Sandhausen hat auch vor Weihnachten noch in Düsseldorf gewonnen. Und hätten sie da nicht gewonnen, dann wären sie auch halt richtig, richtig tief drin gewesen. Und ich meine, so, wenn du die jetzt anguckst, dann siehst du ja auch, wo es hingehen kann, wenn du mal ein, zwei Spiele gewonnen hättest, ja. Also klar, wir reden viel im Konjunktiv, aber ich weiß nicht, so eine Mannschaft, die halt auch einen kompletten Kader getauscht hat, die jetzt nochmal gefühlte 20 Wintertransfers gemacht hat und die, die ist einfach uns komplett überlegen. Wie kann das sein? Uns komplett überlegen. Ja. Also ein Wahnsinn, ja. Und das ist jetzt auch nicht so, dass sie irgendwo eine Gelddruckmaschine im Stadion rumstehen haben. Ja. Schöne liebe Grüße.
Ja, genau. Das ändert natürlich schon auch ein bisschen an die letzte Saison, wo wir alle Spiele, glaube ich, alle 6 Spiele gegen die 3 letzten Mannschaften da unten in der Tabelle gewonnen haben. Da sieht man halt mal, wie es laufen muss und wie du halt als kleine Mannschaft, die regelmäßig gegen den Abstieg spielt, es schafft, eine ruhige Saison zu spielen, dass du halt genau diese Spiele gewinnst. Und dieses Jahr ist es halt so, dass wir selbst diese Spiele nicht gewinnen, deswegen ja auch zu Recht selbst da unten mit drin stecken. Und die Spiele gegen die Top-Mannschaften, die gewinnen wir auch nicht, so wie du sagst. Und dann sind wir halt bei 15 Punkten, wo wir letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt bei 32 Punkten waren. Also nach dem Bochum-Spiel, wie vorhin gesagt, waren wir auf Platz 9 mit 32 Punkten nach 22 Spieltagen. Also das ist dann in den letzten 12 Monaten so passiert. Wir gewinnen nicht gegen die Großen, wir gewinnen nicht gegen die Kleinen und das haben wir auch nicht getan jetzt im letzten Heimspiel gegen Kiel am Freitagabend. Und da muss ich natürlich dich fragen, Tobias, was ist an diesem Abend passiert?
Ja, an dem Abend ist eigentlich das passiert, das Pech des Absteigers ist praktisch passiert. Also wir kommen ja, also es war einfach so, die erste Halbzeit waren wir relativ unterlegen, sag ich jetzt mal. Wir haben also sozusagen Finn Bartels, also wir machen da vorne unsere Dinger nicht und kriegen dann zum Beispiel im direkten Gegenzug in der 19. Minute durch Finn Bartels einfach so ein Tor einfach auch eingeschenkt. Genau, es war einfach so, das war, glaube ich, ein Fernschuss auf das lange Eck und das ist dann ganz unverhofft zur Vorlage von Bartels geworden. Das zweite ist dann verpasst auf der Gegner, dann hat er auf die Führung in der 17. Minute und dann auch noch ein Eigentor in der 38. Minute durch Sören Gonter. Und der kam ja gerade besser ins Spiel, aber da ist Korb auf der rechten Seite durch und sozusagen auf einer Grundlinie bringt er den Ball zurück. Und dann schiebt Gonter das Ding ganz, ganz unglücklich ein. War aber auch ein Bedrängnis. Und dann kriegt in der 42. Minute noch im SUGM einfach nur noch die rote Karte durch ein total dämliches Foul. Das muss man ganz klar sagen. Ich meine, der geht hier nur von hinten in die Hacken rein. Also es war eine klare rote Karte. Und dann kommen wir in der 79. Minute dann nochmal dran durch ein Tor von Trujic. Und in der 84. Minute mitten in der ersten Aktion macht Hochscheid sein Tor. Damit wir dann in der 90. Minute doch wieder das Gegentor bekommen. Also in der zweiten Halbzeit hat ja Kiel gar nichts mehr für das Spiel gemacht. Und trotzdem verlierst du dann am Ende einfach so ein Ding. Und man muss halt wirklich sagen, die Stimmung im Stadion, die lag halt eben wirklich da nieder. Die lag halt wirklich, wirklich, wirklich da nieder. Und ich hatte ja in unserem Community-Chat ja den Begriff dystopisch verwendet. Nach dem 2:2 kam noch mal ein bisschen Stimmung auf. Aber nach dem 2:3 dann wiederum lag wieder alles da nieder. Und ich glaube, die Menschen im Erzgebirge oder die Menschen, die im Stadion waren, mit denen ich gesprochen hatte, die haben sich einfach auch bei dem Abstieg schon abgefunden. Denn man muss sich erstmal ganz klar sagen, von den Seiten kam ja überhaupt gar nichts, sag ich jetzt mal. Da kam ja kaum eine vernünftige Flanke. Ich schau mal ganz kurz nach den Zweikampfwerten. Na, das heißt also, Kiel hat am Ende zwei große Chancen, macht die natürlich oder trifft einmal sozusagen auch das Außen, also das Gebälk. Ja, und auch das Passspiel ist eine einzige Katastrophe gewesen. Also ich habe mal geguckt, lange Ballstaffetten über 3, 4, 5 Stationen, die waren wirklich die absolute Seltenheit. Und da muss man letztendlich auch sagen, es wird am Ende nicht für den Klassenerhalt reichen.
Also es war auch so, ich glaube, Martin, du hast ja auch irgendwie getwittert, irgendwie so sinngebend oder so beispielhaft für die ganze Saison, was uns halt widerfährt, ne? Und das ist natürlich der Großteil selbst verschuldet, weil wir es einfach taktisch und auch spielerisch einfach nicht können, tatsächlich. So hart muss man es ja eigentlich einfach sagen. Aber selbst die Momente, wo wir haben, reicht es nicht, um gegen einen Kandidaten, der auch mit unten drin steckt, irgendwie wenigstens glücklich irgendwie dann einen Punkt zu holen. Und wo man auch sagen muss, Es lag auf keinen Fall am kämpferischen Aufbegehren von Aue am Freitag, sondern man hat es ja wirklich alles getan und gewollt. Gerade, was soll noch passieren für uns, dass wir in dieser Lage irgendwie so einen Gegner bekommen? Freitagabend, wir können das Stadion relativ voll machen, es schneit. Was soll noch passieren? Ja? Und was passiert in den ersten 45 Minuten? Wir sind heillos unterlegen, ohne dass der Gegner groß was machen muss. Ja? Aber selbst das, was er macht, reicht dafür, um mit 2-0 in die Pause zu gehen und nur noch gegen 10 Mann spielen zu müssen durch eine eigene Blödheit von Aue. Manchmal kommt man aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus und sagt, was soll uns noch passieren? Und die Hoffnung schwindet natürlich total. Also ist bei mir auch tatsächlich jetzt bei Gen 0, weil man sich da die Frage stellen muss, gegen wen willst du noch gewinnen oder wo willst du noch deine Punkte holen? Ja, und das ist für mich auch tatsächlich relativ aussichtslos. Martin, siehst du noch etwas Hoffnung?
Ja, also erstmal, ich hatte Erzgebirge Aue in der Nutshell getwittert, ja, also auf den Punkt gebracht. Und exemplarisch mal zwei Headlines von der Freien Presse: starker Aufruhrlaut, bitteres Ende. Und die Kieler Nachrichten dazu: Otschi rettet ihren Holstein-Kiel-Sieg in Aue. Otschi ist anscheinend der Spitzname von Otschi dem
Otschi Ried, oder?
Von Fried, genau. Ja. Quasi Otschi Ried heißt er wohl, genau. Ja, das, ich glaube, das fasst es schon ganz gut zusammen. Und ich kann noch mal vielleicht eine Anekdote an der Stelle erzählen. Ich habe die erste Halbzeit gesehen, habe halt ein bisschen Sport dabei gemacht und dachte mir so, es passiert eh nichts mehr, jetzt kannst du auch schon mal früher duschen gehen, ja, und geh duschen, komm wieder, es steht 2-2. Ich dachte so, okay, was ist denn da los? Und ja, gerade wieder eingeschaltet und dann fiel halt dieses bittere 2-3, aber ich meine, Thomas, du hattest das am Freitag auch schon gesagt, ja, was bringt dir ein Punkt? Ein Punkt reicht ja auch zum Sterben, ist auch zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Also ich meine, klar, heute haben wir irgendwie einen Depri-Tag, aber ja, hast du schon gut zusammengefasst, gegen wen willst du gewinnen, wenn nicht mal so ein Heimspiel und dann das, dass du mal jetzt auch für gegen Düsseldorf oder gegen Paderborn irgendwie ein bisschen Hoffnung schöpfen kannst. Du hast jetzt zwei Auswärtsspiele in Folge, ne? Ja, es erinnert doch alles sehr stark an die Hinrunde, wo das dann auch zu dem Zeitpunkt so die Knackpunkte sind und das aus diesem Gefühl komme ich halt auch nicht raus, dass diese Spiele, die du jetzt hast, halt sehr stark entscheiden, wo die Saison so hingeht. Und bei einigen Vereinen geht halt die Kurve nach unten und bei uns geht die Kurve nach oben und bei uns geht die Kurve halt weiter nach unten oder bleibt unten. Ne? Es gab ja auch vielleicht nie eine Kurve nach oben.
Genau. Ja, das ist halt auch, weil man einfach sieht, bei den anderen Mannschaften unseren funktionieren langsam auch gewisse Dinge. Ja. Ingolstadt holt Punkte, Sandhausen gewinnt ein Spiel nach dem anderen, Düsseldorf gewinnt heute gegen Schalke. Nur wir bleiben da unten hängen und verlieren unsere Spiele in der Reihe. Das gibt einfach wenig Hoffnung.
Aber ja, dieser Abstieg, ja, wie gesagt, also ich habe das Gefühl eigentlich seit dem St. Pauli-Spiel, also das manifestiert sich jetzt schon länger.
Ja, aber man stellt sich ja dann immer die Frage nach dem St. Pauli-Spiel, gehe ich mal von aus, dass viele Aue-Fans, nein, einfach auch gesagt haben, ach, guck mal, die können ja spielen. Und guck mal, das ist jetzt das Spiel nach der Winterpause. Jetzt wissen sie, worum es geht. Wir haben beim Tabellenführer, der bisher alles gewonnen hat, einen Punkt geholt und hätten fast dort gewonnen. Jetzt wissen sie, worum es geht und jetzt geht's voran. Und vielleicht auch die Transfers mit Owusu vorn drin. Das sieht doch ganz gut aus, was er da macht. Jetzt geht's voran. Und mit so einer Motivation ist man dann in die nächsten Spiele gegangen. Also nach dem St. Pauli-Spiel hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn wir das Spiel nicht gewinnen, dann gewinnen wir gar nichts mehr, sondern das war eine gewisse Motivation dann zu spüren und dann verlierst du halt jetzt irgendwie wieder drei Spiele nacheinander, sang- und klanglos halt auch gegen Mannschaften, die unten drin stehen. Das ist schon ja, sehr ernüchternd. Die ärmste Sau von allen für mich ist ja irgendwie auch Marc Hensel, der sich ja auch immer wieder vor die Presse natürlich stellen muss, auch als Teamchef in der Pressekonferenz dann immer noch versucht mit Floskeln vor dem Spielen irgendwie Mut zu machen und kämpferisch aufzutreten und sicherlich das Ganze auch in der Kabine zu seiner Mannschaft auch sagt, aber nach den Spielen natürlich auch immer wieder vor die Kameras treten muss und das irgendwann dann wiederum diese Spiele oder jetzt auch gerade gegen Kiel diese erste Halbzeit irgendwie erklären zu müssen. Was denkt ihr, hat sich's austrainiert mit Marc? War es eine gute Lösung jetzt rückblickend nach dem 7. Spieltag, 8. Spieltag, wurde er als Teamchef installiert, hat jetzt seine 15 Spiele gemacht, nach einem kleinen Zwischenhoch im Herbst dann doch aber sehr, sehr viele Spiele verloren. Ja, rückblickend gesehen, war es eine gute Lösung, die wir da gemacht haben? Was denkt ihr?
Ich sehe das ambivalent. Also auf der einen Seite natürlich hat er sehr, sehr viel Kredit bei Fans und das ist natürlich auch ein Problem, dass man eine emotionale Entfremdung zwischen Verein und Fans ja auch unleugbar auch ja hat. Also das hat ja, also es gab ja einfach Zeiten, wo Fans und Mannschaft eine Einheit waren und das fehlt in Aue und das war vielleicht auch einer der Hintergedanken und ich sehe so ein bisschen, er hat irgendwas, also er konnte was stabilisieren, zum Beispiel zumindest zwischenzeitlich, aber über die Stabilisierung hinaus hat es halt nicht funktioniert. Er hat ja nicht die entscheidenden Spiele gewinnen können, die man jetzt gebraucht hätte, um auch realistischerweise eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Und ich sehe so ein bisschen das Problem, dass wenn man jetzt absteigt und mit ihm runtergeht, man ja auch einen Trainer hat, der im Prinzip schon angeschossen ist und dann auch nicht klar ist für mich, ob man damit auch in der dritten Liga erfolgreich sein kann oder selbst, also klar, wenn wir jetzt ein Wunder schaffen und noch die Klasse irgendwie halten, dann klar, dann wäre sowieso der König in Aue, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass man ihn dann in kürzester Zeit schon verheizt hat und ja, es ist, jetzt steht der Trainerlehrgang an, ne? Auch kein gutes Vorzeichen eigentlich und ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich finde diese Debatte schwierig. Ja, also klar, der Trainer ist immer der Ärmste und der Kader hat die Qualität nicht. Der Präsident hat da auch sicherlich seinen Anteil dran. Und ich glaube aber trotzdem, dass es jetzt gerade auch ein Zeitpunkt wäre, wo man nochmal eine andere Konstellation probieren könnte, auch vor dem Hintergrund, dass man dann vielleicht eine Lösung finden kann und sagen kann, er kann sich doch dann jetzt auf den Trainerlehrgang fokussieren. Und er bleibt dann an Bord und ist dann vielleicht sogar nächste Saison dann der richtige Cheftrainer. Und man holt einfach noch jemanden dazu oder man gibt einfach dort Chef offiziell mehr das Traineramt oder also diese Konstellation könnte man ja auch nochmal ändern.
Auch eine Variante für dich, Tobias?
Na, ich denke einfach, dass er von Anfang an ja eigentlich auch bloß eine Notlösung gewesen ist. Also man muss ja auch bedenken, was dieser Mann eigentlich ja tagtäglich leistet. Da geht er nebenbei noch arbeiten, der hat eine Familie. Da ist eigentlich, hat ein Mini-Trainerteam zur Verfügung. Letztlich gesehen ist das, um es mal ganz hart zu sagen, so eine Art Suicide-Mission. Das muss man ganz klar so sagen. Weil, also hätte es geschafft, dann wäre er da der große Gott gewesen, aber er wird es eben halt nicht schaffen. Und ich glaube, er tut alles, was in seiner Macht steht. Er ist natürlich auch noch ein sehr unerfahrener Trainer, der vielleicht auch sich gegenüber dem Präsidenten da auch nicht unbedingt so sehr gut auch abgrenzen kann. Der aber, glaube ich, wie soll ich das sagen, der einfach mit ganz, ganz wenigen Mitteln und ganz, ganz wenig Erfahrung mit einer weiten oder zumindest einen Teil nicht Zweitligamannschaft versucht, sozusagen die Klasse zu halten. Und dass der Marc Hensel, wie gesagt, er ist ja für mich wirklich auch die allerärmste Sau. Das Problem ist halt, wo nehmen wir denn jetzt das Geld her für einen neuen Trainer?
Ich glaube auch, dass es unvermeidbar war, in dieser Saison in die Situation jetzt hier zu kommen, weil Helge Leonhardt im Herbst, als er Spielewski rausgehauen hat, gar keine andere Wahl hatte, als jetzt Marc Hensel zu installieren, beziehungsweise nachdem er dann natürlich auch, als er dann übergangsweise erstmal die Mannschaft übernommen hatte, auch ein paar gute Ergebnisse geliefert hatte. Ich glaube, der Kredit war einfach da von den Fans und war aber genau im Gegenteil Helge gegenüber entsprechend nicht da. Das heißt, er musste liefern, er musste jetzt die Trainerposition so besetzen, dass er die Fans auch wieder hinter sich bekommt. Und da war halt Marc Hensel tatsächlich alternativlos für mich. Und tatsächlich ist es wirklich schlimm, ihn jetzt in dieser Situation auch zu sehen, weil er einfach es auch natürlich nicht schafft, dieser Mannschaft irgendwie Zweitliga-Leidenschaft oder Zweitliga-Fähigkeiten irgendwie innerhalb von ein paar Monaten hineinzubringen. Es reicht halt nicht. Und ich würde ihn halt aber gern nur schützen. Also ich würde ihn nicht jetzt noch, wir haben noch 12 Spieltage halt zu gehen. Ich würde ihn jetzt nicht dadurch belasten, jetzt wirklich noch diese Spiele so in der Art durchzuziehen, sich weitere Niederlagen dann irgendwie reinzuholen und in das Pflichtenheft oder Aufgabenheft hineinschreiben zu lassen, weil das, glaube ich, schon auch etwas mit ihm macht und auch, wenn man jetzt sich jetzt mal Social Media anguckt, auch natürlich bei den Fans so nach und nach seinen Kredit verliert. Einige gibt es ja auch schon, die ihn dann jetzt irgendwie rausschmeißen wollen oder dass ein professioneller Trainer auf einmal kommen soll. Das ist auch recht unfair, was da einige formulieren. Ich könnte, ohne jetzt die Hintergründe zu kennen, aber ich könnte mir tatsächlich auch als gute Lösung in der aktuellen Situation vorstellen, dass man wieder zwischen Dotschev und Hensel wenigstens auch auf dem Papier switcht. Ja? Da muss sich ja im Hintergrund auch gar nicht zu viel ändern, weil wir wissen ja alle, Marc leitet das Training, organisiert alles drumherum. Dotschev ist wirklich nur auf dem Blatt Papier für den DFB da, um sich dann nach dem Spiel noch auf die Pressekonferenz vielleicht nochmal zu setzen. Da kann ja im Zweifel sogar alles passieren, aber auch nach außen hin wird einfach auch Pavel Dotschev überall als Trainer geführt und er wird sich im Zweifel jetzt diese kommenden Niederlagen dann einfach in sein Heft schreiben lassen, was ihm dann aber auch nichts mehr ausmacht. Aber wir nehmen dadurch Marc einfach sozusagen ein bisschen aus der Schusslinie. Und zum einen kann er sich auf seinen Trainerlehrgang konzentrieren. Er wird nicht 1:1 jetzt in Verbindung gebracht mit den aktuellen Leistungen und kann im Zweifel dann auch gut und gerne im nächsten Jahr wieder die Mannschaft, wenn es denn sein muss, auch in der dritten Liga übernehmen und dort was aufbauen. Dort muss er dann natürlich auch irgendwann mal was liefern, weil ich glaube, wir können es uns dann nicht leisten, irgendwie dann auch weiterhin unten drin rumzukrebsen. Auch dann ist irgendwann der Kredit bei anderen dann aufgebraucht. Aber das könnte ich mir wirklich als gute und auch wirklich menschliche Lösung vorstellen, weil das natürlich auch eine Lösung ist, die im Zweifel auch Dotschev mitmachen würde. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass sich ein anderer Trainer jetzt pseudomäßig sozusagen jetzt für ein halbes Jahr auf diese Trainerposition setzt, wo schon klar ist, dass früher oder später Marc Hensel wieder auf die Trainerbank zurückkehren wird. Das wäre für mich eine gute Situation, wo man wirklich auch Marc in der aktuellen Situation in der Art schützt, ihn nicht als den verantwortlichen Cheftrainer hier auf dem Blatt Papier zu führen oder auch nach außen hin zu zeigen. Das könnte ich mir wirklich auch gut vorstellen. Mal gucken, was noch passiert. Also auch Helge wird natürlich auch stark unter Druck geraten, um hier wirklich noch das Letzte zu probieren. Und ein Trainerwechsel ist ja immer eine Art, einen drohenden Abstieg zu vermeiden, dass man darüber nochmal spricht und diskutiert. Geld ist nicht da, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir das irgendwie mit eingeplant haben. Ich erinnere an meine Saisonwette. Ich hatte, glaube ich, gewettet, dass Aue 4 Trainer in dieser Saison haben wird. Das hätten wir wahrscheinlich, wenn jetzt noch ein Externer kommt, dann hätte ich meine Wette tatsächlich leider gewonnen. Was wir nicht hoffen wollen, aber ja, da müssen wir einfach mal die nächsten Wochen abwarten, wie sich es noch entwickelt. Für Marc hoffe ich einfach, dass er jetzt auch gut durch die Zeit kommt, ganz egal, welche Entscheidung es jetzt entsprechend gibt. Wir hatten es gerade auch schon angesprochen, wer auch unter Beschuss ist, eigentlich ja auch so ein bisschen seit Anfang der Saison, ist Helge Leonhardt. Und auch da überschlagen sich ja mitunter die Kommentare in den üblichen Social-Media-Kanälen. Dass ja natürlich auch in schwierigen Situationen nach einfachen Lösungen gesucht wird und ist ja häufig so, dass dann eine Situation oder eine Person rausgesucht wird oder rausgepickt wird, die man mit dem Thema in Verbindung bringt und die man für den Schuldigen auserkort. Das ist hier bei uns häufig in Kommentaren Helge Leonhardt, der dann eben mit einer Trainerpolitik am Anfang der Saison, mit einer Transferpolitik am Anfang der Saison die Weichen gestellt hat für die aktuelle Saison. Für mich macht man es dann hier etwas einfach, weil da, glaube ich, es noch viel, viel mehr Faktoren gibt, gerade rund um die Transfers, gerade rund um die Trainerdiskussion, auch mit Dirk Schuster im letzten Jahr. Aber was denkt ihr denn? Wie nagt das aktuell an Helge, die aktuelle Situation, auch der aktuelle schon starke Gegenwind im Erzgebirge gegen ihn? Wie nehmt ihr das wahr, Martin?
Ja, also ich glaube, dass das ja generell eines der Probleme ist, dass es in Aue keine offene Diskussionskultur gibt und keine, sagen wir mal, keine Öffentlichkeitsarbeit oder auch keine vereinsinterne Kommunikation. Also ich meine, hier der Vereinsmitglied ist, wann war denn die letzte Mitgliederversammlung? Wann gab es den letzten Mitgliederinformationsabend? Das ist ja alles schon auch sehr, 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 sagen wir mal, zweifelhaft. Und ja, dass seine Form der Kommunikation dann über irgendwelche Boulevardmedien ist, ja, das finde ich auch, das finde ich auch mehr als schade. Und ich glaube schon, dass es auch unter Fans mehr Einsicht gäbe, wenn man mal ein paar Sachen offenlegen würde, zum Beispiel, wie es denn finanziell im Verein aussieht. Und es wird immer nur angedeutet, dass es dem Verein finanziell sehr schlecht geht. Also ich meine, wenn er dann in einem Boulevardmedium sagt, wir müssen als alles tun, dass wir die Klasse halten und damit die Wirtschaftlichkeit des Clubs sichern, dann heißt das natürlich dann heißt es natürlich zwischen den Zeilen, dass der Verein ja, kurz vor einem finanziellen Kollaps steht oder was, ne? Also ich weiß es nicht. Und das ist doch auch eines der Probleme und diese ganzen Personalentscheidungen, dass die halt nie ordentlich erklärt wurden, sondern dass man dann zwischen den Zeilen erfährt, wie die Testro-Geschichte zum Beispiel gelaufen ist und dass da doch sehr, sehr viele Fragen am Ende bleiben, ja. Und ich glaube, dadurch hat sich Helge Leonhardt auch nochmal besonders angreifbar gemacht. Und am Ende ist es aber so, ne, jeder weiß natürlich, was die beiden Leonhardtsbrüder in den letzten 30 Jahren für den Verein geleistet haben. Und das sage ich auch, dass das natürlich eine unfassbare Erfolgsgeschichte auch ist. Aber im Zweifel macht man ja auch die Fehler nicht während des Misserfolgs die Fehler, sondern in Zeiten von größtem Erfolg. Und da sind wir auch wieder bei der ganzen Kadermisere, die wir ja auch schon länger besprochen haben, dass man ja jahrelang irgendwo einen überalterten Kader hatte, den mitgeschleppt hat und dann vor der Saison den Riesenumbruch versucht hat, der ziemlich schief gegangen ist. Wofür ich auch, ja, würde ich auch Helge für verantwortlich machen, mitverantwortlich machen.
Du auch, Tobias?
Naja, die definitiv mit. Also ich meine, ist da ja hier der große Macher und er hat sich ja auch für die ganzen Erfolge, die er ja natürlich auch für den Verein geleistet hat, hat er sich natürlich auch sich auch feiern lassen. Ist aber anscheinend ja kein guter Krisenkommunikator. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Ich meine, er wendet sich halt nicht an die Fans und er erklärt halt auch, wie du schon gesagt hast, es erklärt nicht. Also der Mann, neben dem ich saß, der hat halt auch gemeint, naja, es kann sein, dass wir mit dem Abstieg sozusagen in die dritte Liga einfach auch finanziell in ganz, ganz schweres Wasser halt irgendwie kommen. Helge ist einer, der, glaube ich, versucht, so ein bisschen alles auf Gutsherrenart so ein bisschen so zu lösen und halt auch ein bisschen zu machen und alles möglichst viel Macht irgendwie auch auf seiner Position irgendwie halt auch zu bündeln. Das hat eine Zeit lang gut funktioniert, so zum Beispiel auch mit Tedesco und sowas, aber irgendwann trägt halt so ein Führungsstil einfach nicht mehr. Und man muss natürlich ganz, ganz klar sagen, ich glaube schon auch, dass die Zeit von Helge Leonhardt sich langsam aber sicher dem Ende entgegenneigt.
Dann hat auch immer das wirtschaftliche Erfolg natürlich in einem Profifußballverein auch eng mit dem ja, fußballerischen Erfolg dann eben zusammenhängt. Ne? Und dann kann man natürlich auch in fußballerischen Glanzzeiten einfach Entscheidungen treffen, wo dann ganz egal auch nicht hinterfragt wird, ob das jetzt eine gute oder schlechte Entscheidung ist. Wenn das natürlich fußballerisch dann dem Ende zugeht, dass es Richtung Abstieg geht, dann wird es natürlich viel, viel mehr hinterfragt. Und weil dann natürlich auch solche einfachen Gleichungen aufgemacht werden mit Testro und Breitkreuz weg und im nächsten Jahr Abstieg, dann waren das die Gründe. So einfach machen sie es natürlich auch einige. Das hängt natürlich dann auch wieder damit zusammen. Aber ich glaube, auch da stehen wir spannenden Wochen oder Monaten bevor. Mal gucken, wie Helge auch durch diese Zeit kommt und ob sich vielleicht auch der Verein nochmal hier, wie ihr es gerade gesagt hattet, etwas öffnet und ja, etwas Licht ins Dunkel bringt, wie es dem Verein entsprechend geht.
Aber ich meine jetzt nochmal, was ich meinte mit, man hat die Fehler in der Vergangenheit gemacht. Also ich sehe da den Kader, ich sehe da aber auch diese Politik der Rentenverträge mit. Ja, also dass man sehr stark darauf gesetzt hat, einzelne Leute langfristig zu binden. Testro ist dann weg, ja. Und dann gehen halt die Überlegungen auch nicht mehr auf, ne? Und das ist doch auch, also das ist doch nicht jetzt der Stürmer, der jetzt im Winter gekommen hat, Also ob jetzt Baba KG kommt oder nicht, das ist da nicht entscheidend. Die Fehler hat man vorher gemacht.
Ja. Baba KG ist übrigens in die Türkei gewechselt, hat einen neuen Verein gefunden.
Und direkt getroffen.
Direkt getroffen und das Siegtor gemacht. Viele Grüße an Jens, der das getwittert hat. Ja, so läuft's halt manchmal. Ne? Nun gut, Helge. Helge der Woche ist ein Format, was wir regelmäßig bei uns bringen. Und wir haben Oder wir können das ja gleich an dieser Stelle hier einfach auch mit reinhauen. Martin, du hast ja wieder was rausgesucht.
Ja, wie ich schon sagte, Helge Leonard hat ja ein gewisses Faible für Boulevardmedien, sich zu äußern. Da gibt es ja zwei, die jeweils mit vier Buchstaben abgekürzt werden. Und ja, ich würde einen Satz nehmen aus einem Interview, der nach dem Sandhausen-Spiel gegeben wurde. Da hat er gesagt, wir haben in Sandhausen versagt, da gibt es nichts schön zu reden, dass in unserem Spiel mit Gonta, Kakutalua, Ballas und Gnatic vier Abwehrriesen verletzungsbedingt nur zur Verfügung standen, ist Pech. Das darf aber keine Ausrede sein. Nicht zur Verfügung standen, ist Pech. Das darf aber keine Ausrede sein. Wir haben das Potenzial für die zweite Liga und sind wettbewerbsfähig. Das haben wir in den Spielen gegen HSV, St. Pauli oder Heidenheim gezeigt. Was mir jetzt fehlt, sind Typen, die auf dem Platz vorangehen. Wir brauchen jetzt Männer und keine Schulkinder. Und ich würde den Satz Männer und wir brauchen jetzt Männer und keine Schulkinder nehmen, weil er auch für mich ein bisschen exemplarisch natürlich für so einen, für ein Männlichkeitsbild steht. Ja, also dass Männer natürlich Fußball spielen, ja, auch in Abgrenzung zu Kindern oder auch oft ja auch in Abgrenzung zum Frauenfußball genannt. Oder ja, also ein sehr althergebrachtes Männerbild. Und am Ende steht ja auch dahinter die Erzählung, dass es vor allen Dingen an der Einstellung liegen würde, ja, also dass wir einfach nur eine bessere Einstellung brauchen, wir brauchen jetzt wieder Wismut-Tugend, ich weiß nicht, wer genau diesen Satz auch gesagt hatte, irgendwer hat ja auch was von Großvätern, irgendwo habe ich wieder was von Großvätern gehört, Großvätern und wo dann nochmal die, ja, ich weiß nicht, ob die DNA auch beschworen wurde.
Martin Mendel hat auch irgendwie so ein Erklär- und Entschuldigungspost nochmal geschrieben. Und war das nicht auch so irgendwie, dass wir müssen wieder so kämpfen wie unsere Großväter oder irgendwie sowas? Diesen Vergleich hat er, glaube ich, auch.
Ja, und dieses Mentalitätsbeschwören, finde ich halt einfach anstrengend. Und auf der einen Seite, weil es negiert die sportliche Situation, dass die sportliche Situation natürlich sportliche Gründe hat. Also, dass man einfach nicht die Spieler hat, die passen, die Spieler vielleicht zu schlecht sind, dass man vielleicht falsche Neuzugänge gekauft hat. Und es hat ja dann auch was sehr Starkes von Durchhalteparolen.
Und ja auch immer relativ einfach. Das nervt mich ja auch immer so dieses wir wollen euch kämpfen sehen und ihr müsst mal wieder kämpfen. Klar, mit so einem Nachsatz Gras auch noch mal schlimmer. Wie Männer Gras fressen und so, die Auertugenden und so. Ich glaube, jetzt nochmal hier in dem Key-Spiel Halbzeit 2-0 ja, zu 10 auch. Und dann wieder zurückzukommen und die zweite Halbzeit hier wirklich kämpferisch, wirklich gut gewesen zu sein. Ich glaube, da sieht man mal wieder, das kann man so einer Mannschaft auch nicht vorwerfen. Und wenn man auch, ich bin natürlich jetzt kein Teil der Mannschaft und sehr, sehr weit weg, aber wenn man sich vorstellt, wie jetzt Marc da in der Kabine auftritt, das muss motivierend sein. Und ich kann mir bei keinem vorstellen, dass er nicht weiß, in welcher Situation hier aktuell ist. Da geht es auch bei denen auch um wirtschaftliche Zukünfte. Also da geht es auch bei den jungen Spielen um ihre Verträge. Auch die müssen dann im nächsten Jahr wieder mit dem Marke leben, sich einen neuen Verein zu suchen, der ihnen irgendwie wieder das Geld gibt, was sie hier in Aue verdienen. Das wird auch nicht zu wenig sein. Und ich tue mich da immer schwer, ihnen dann abzusprechen, dass sie dafür kämpfen und im Zweifel sonst auch für sich kämpfen, wenn sie vielleicht jetzt nicht in erster Linie für den Verein und die Historie und die Geschichte und für Aue an sich und für den Bergbau oder was auch immer kämpfen sollen. Das Problem ist doch in dieser Saison, dass sie keinen Ball zum nächsten Mann kriegen, dass sie eine riesige hohe Fehlpassquote haben, dass sie irgendwie keine Flanken reinkriegen können, dass sie in der Verteidigung einfach schlecht stehen und so. Das ist doch unser Manko und das ist für mich immer so einfach und natürlich dann auch hier nochmal wieder unterstützt von Helge. Wir wollen euch kämpfen sehen wie Männer statt oder tretet auf wie Männer in der Schulkinder. Geht ja dann wieder in die gleiche Richtung, ne, wo ich dann auch wieder denke, da gibt man auch der Mannschaft auch tatsächlich ein Alibi dann immer, weil sie sich natürlich auch hinstellen können und sagen, hier guck mal, ich habe hier die und die Werte, wie viele Kilometer ich wieder gelaufen bin und du siehst doch, wie ich hier kämpfe und wenn ich hinfalle, dann stehe ich schnell wieder auf und renne dem Gegenspieler hinterher und hau ihm an der Mittellinie nochmal die Beine weg. Guck mal, wie ich gekämpft habe hier, ne? das geht immer für mich dann so an der Realität vorbei, wo denn wirklich das Übel in der Mannschaft dann entsprechend liegt. Und Helge haut da auch nochmal mit rein in die Kerbe.
Da möchte ich auch noch mal eine Geschichte aus Sandhausen erzählen. Da stand ich an der Bushaltestelle neben so ein paar Aue-Fans, die aus Leipzig kamen, meinten so, ja, 2015, als wir da abgestiegen sind, da hatten wir noch eine richtige Mannschaft und jetzt haben wir nur Söldner und die hat wenigstens noch gekämpft. Und auf Twitter habe ich das auch diese Woche gelesen, ja, wenn Aue absteigt, dann gehen ja alle irgendwo zum anderen Zweitligisten. Und ja, das ist wieder, ja, klar.
Das haben sie aber 2015 genauso gemacht. Halt 2016 haben wir dann auch Verklärung. Mit drei Leuten.
Das ist halt eine komplette Verklärung, ja. Am Ende werden wir wahrscheinlich mit 5 Leuten in der dritten Liga neu anfangen. Genau. Wenn überhaupt 5 bleiben.
Klar.
Und das ist mir dann auch eigentlich lieber, als dann hier so Leute, die in der zweiten Liga schon keinen Ball richtig getroffen haben.
Ach, jetzt haben wir uns wieder ein bisschen in Rage geredet.
Ich habe noch was, wo wir uns weiter in Rage reden können.
Dann hau raus.
Ja, okay. Habt ihr den Post gesehen? Natürlich habt ihr den Post gesehen, den es zum Heimspiel gab, dass man doch bitte ins Stadion kommen soll.
Vom Verein?
Ja.
Dass in dieser schwierigen politischen Situation?
Es ist 1946, nicht mal 24 Stunden bis zum Anpfiff. Um es endlich einmal klar von unserem Kumpelverein zu sagen, wir sind es leid, einen Teil unserer Fans aussperren zu müssen. Hinter den Kulissen kämpfen wir Woche für Woche dafür, dass wieder alle zu unseren Spielen kommen dürfen. Im Namen des Vereins und der Mannschaft sagen wir darum an dieser Stelle Danke an alle, die uns in dieser sportlich und politisch schwierigen Zeit unterstützen. Und dann darunter Karten für unser Heimspiel gegen Holstein Kiel gibt's im Online-Shop, Online-Ticket-Shop.
Da fällt mir noch eine andere Geschichte ein. Ich war ja mit zwei Bekannten, Namen sage ich jetzt nicht, so auch beim Spiel gegen Kiel. Und die Freundin des Bekannten wies ja sozusagen einen älteren Herrn darauf hin, auf den Mund-Nasenschutz, denn dass er den dann nicht tragen bräuchte, wenn der Mund-Nasenschutz dann nicht über der Nase ist. da kann man sagen, well, es ist schnell eskaliert. Also da hat er dann noch wirklich irgendwann Prügel angedroht. Also das war echt krass. Also hat er dann immer, du kriegst ja nicht Papa auf die Schnauze hier, wenn du deine Fresse nicht hältst. Das hab ich noch nie erlebt, ja. Musst du zu Hause bleiben, du Buschi.
Scheiße.
Also ich weiß
nicht. Die Spaltung im Stadion.
Ihr
treibt doch diese Spaltung im Stadion noch voran.
Wo man die Leute noch auf Regeln hinweist.
Tobias, Mann.
Genau. Echt, Mann. Aber ich möchte sagen, also ob er jetzt wirklich das mit der Pussy gesagt hat, das weiß ich jetzt nicht mehr.
Das hast du vielleicht auch einfach rein interpretiert bei dem ganzen Bier.
Ja, so viel war das gar nicht, aber definitiv hat ihr dann tatsächlich auch Prügel angedroht und dass sie doch zu Hause bleiben soll, wenn sie doch bitte Angst hat.
Ja, aber ich möchte nochmal gern zu dem Post zurückkommen. Wir sind es leid, einen Teil unserer Fans aussperren zu müssen. Das ist ja wohl eine komplette Umkehrung der Wirklichkeit. Ja. Also, weil es ist einfach so, wir sind in einer globalen Pandemie und in einer globalen Pandemie haben wir Maßnahmen, um die Pandemie zu bekämpfen und keiner macht irgendwie Maßnahmen gerne. Und es ist nun mal so, dass man sich dafür entschieden hat, dass daran abzugrenzen, wer geimpft ist, darf ins Stadion gehen, wenn er dreimal geimpft ist oder zweimal geimpft und einen Test hat. Und wer bis jetzt nicht geimpft ist, hat sich ja auch irgendwann mal dagegen entschieden. Und das ist ja auch eine aktive Entscheidung gewesen. Und dieser Entscheidung muss man dann auch leben. Und ja, sportlich schwierige Zeiten, ja, haben wir. Aber ob es politisch schwierig ist, würde ich auch in Frage stellen, weil das Vertrauen in Demokratie und in die Regierung war eigentlich nie höher als zu Zeiten der Pandemie in den letzten 10 Jahren. Und das ist auch einfach ja eine schwierige Aussage oder eine falsche Aussage, würde ich sogar eher sagen.
Es geht natürlich ins Erzgebirge hinaus oder in die Region dann entsprechend hinaus. Und ja, nicht ohne Grund wird natürlich so ein Verein oder wird unser Verein so eine Aussage dann halt auch treffen, weil sie im Zweifel sich dann auch dort schon durchgesetzt hat oder weil das halt auch die Haltung ist. Ne? Und ich könnte auch Sätze anfangen mit ich bin es leid, das könnte dann auch einige Sachen aufzählen. Ja,
es gut,
ist,
aber in
glaube ich, es ist glaube ich so ein Gefühl, die wir werden dünnhäutiger und auch der Verein glaube ich merkt, okay, jetzt wird's ernst. Auch gerade, wie wir es gerade schon gesagt haben, wirtschaftlich, und da ist natürlich auch wieder der Verein darauf angewiesen, erstmal aus wirtschaftlichen Gründen auf jeden zahlenden Zuschauer, dann auch der Verein als Mannschaft oder die Mannschaft hat es verdient, jetzt vor vielen Zuschauern zu spielen, weil nur so können wir, glaube ich, dieses Wunder noch schaffen. Und das ist eigentlich eine Aussage, die man hätte vor dem Kiel-Spiel nochmal deutlicher sagen sollen. Auch da haben wir jetzt verloren. Und ich weiß nicht, Tobias, die Stimmung im Stadion, hast du gesagt, die war so okay. Aber jetzt also am Fernsehschirm habe ich da jetzt nicht so viel mitbekommen. Und natürlich auch die ganze Ultras-Szene und die organisierte Support war ja nicht da. Auch, was man auch schön hätte machen können, nochmal so ein Erinnerungsding Richtung Gerd Schädlich, was auch nicht passiert ist, was natürlich auch irgendwo hängen bleibt. Ne? Und da muss sich auch jeder hinterfragen, welchen Teil kann er dazu leisten, dass unser Verein die zweite Liga hält. Und da waren es jetzt halt, wie viele Zuschauer waren es offiziell, Tobias? Was wurde durchgegeben? 4.000?
4.000 noch was, also, aber das ja. Wirkte weniger.
Ja, also ich glaube 4.000, in der Pressekonferenz am Mittwoch wurde, glaube ich, gesagt, es wurden aktuell bis zu 4.200 Karten verkauft. Ein paar sind dann bestimmt noch dazugekommen am Donnerstag, Freitag. Aber bei so einem Spiel gegen Kiel irgendwie Freitagabend, wo es um alles geht und wir kriegen
4.788.
Wir kriegen gerade mal 4.788 auf dem Papier offiziell sozusagen, wer weiß, wie viel drin waren, hin. Das ist halt auch schon ein Armutszeugnis insgesamt von uns und das muss man halt auch wirklich auch mal so sagen. Da kann man jetzt die Mannschaft mal komplett außen vor lassen. Das ist auch nicht zweitligareif. Ne? Und das müssen wir uns an die eigene Nase fassen.
Ja, gut, aber auf die Fans jetzt zu schimpfen ist auch ein bisschen albern. Also. Ich meine, die Leute haben ja ihre Gründe, was auch immer. In Sandhausen gab es ja auch Support und der war auch laut und es war auch mehr als 5 Minuten lang.
Von 200 Leuten.
Ja, aber immerhin. Also wann gab's denn das letzte Mal? Also ich meine, es gibt halt auch gerade genug gute Gründe, außer dass man sich nicht impfen lassen will, trotzdem nicht mehr ins Stadion zu gehen. Also ich verstehe eigentlich im Prinzip auch jeden, der sagt, ich habe gerade keinen Bock ins Stadion zu gehen.
Ja.
Und ja, klar, also klar, ich du hast noch eine ganz andere Ebene bei diesem Post aufgemacht, dass das natürlich auch einfach ein Geheuchel ist am Ende, weil es ums Geld geht, ja. Also weil warum will man wirklich viele Zuschauer haben, weil der Verein sonst ein Problem hat, weil der Verein mit viel mehr Zuschauern kalkuliert hat und weil er vielleicht nicht die Ausgleichszahlung bekommt, die er jetzt gerne hätte, die er vielleicht letztes Jahr bekommen hat. Aber das wissen wir ja auch alles nichts, weil man erfährt ja auch nichts vom Verein. Es ist ja einfach immer nur, kann ja einen Rechenschaftsbericht nachlesen und liest dann ja, es gibt staatliche Unterstützung, aber wofür und weswegen und ja, also klar.
Alles sehr emotional und alles sehr, ja, Richtung Abgrund blickend irgendwie, fühlt sich jedenfalls für mich an. Dystoptiv, oder wie ist das Wort?
Dystopisch.
Tobias? Dystopisch.
Alles dystopisch ist das Wort, genau.
Okay. Sind denn, Tobias, für dich die nächsten Spiele dystopisch gegen Fortuna Düsseldorf und Paderborn? Du hast die Spieltagsvorbereitung ja bestimmt gemacht.
Genau, also ich gehe gegen Düsseldorf, bin ich ja im Stadion. Und gegen Düsseldorf, das findet ja statt am ich glaube, den nächsten Sonntag, beziehungsweise am 20. Und gegen die haben wir in der zweiten Liga 15 Mal die Klingen gewetzt oder gekreuzt. Und 11 Mal hat sozusagen das Bajonett erfolgreich geschwungen. Einmal gab es ein Unentschieden und nur 3 Mal hat Aue gewonnen. Und die letzten Spiele gingen allesamt verloren. Sie haben einen neuen Trainer mit Daniel Tune. Und man hat heute sozusagen ja auch, glaube Schalke ja auch nochmal besiegt. Insgesamt ist es aber eine ganz furchtbar schwache Heimmannschaft, sage ich jetzt mal, mit nur einem Sieg, 4 Remis und 5 Niederlagen und einem Punkteschnitt von 0,7. Und auswärts haben sie bisher 4 Siege, 1 Remis und 6 Niederlagen plus den Sieg heute nochmal ergattern können. Insgesamt gesehen gewinnen sie zu Hause eigentlich zu wenig Spiele. Die generieren aber relativ viele Torchancen, lassen aber auch relativ viele Torchancen auch gegen sich zu. Zu Hause hat es bisher noch kein Spiel gegeben, wo sie ohne Gegentor davongekommen sind. Das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und sie haben eine sehr, sehr geringe Shots-Conversion-Rate von so circa 7%, was mit untere Durchschnitt ist. Ihr bester Torschütze ist Ruben Hennings und Khaled Nareh und Christoph Klara. Und die Top-Vorlagengeber sind auch der Nareh, der Sobotka und Felix Klaus mit 7-3-3. Und der beste Spieler ist für mich in dieser Saison einfach ganz, ganz klar Khaled Nareh. Und es ist einfach ein sehr, sehr schneller Spieler. Es ist ein auch ein sehr passstarker Spieler und auch der mit dem enormen Power-Dribbling einfach auch gut die Außenbahn natürlich auch bearbeiten kann, insbesondere ja auf die rechte Außenbahn. Er ist zudem auch ziemlich kräftig gebaut und hat eine sehr hohe Sprungkraft. Insgesamt gesehen eigentlich ein Spieler, der nicht in die zweite Liga gehört, sondern eigentlich das Potenzial auch für die erste Liga hat. Ich bleibe jetzt mal in meiner dystopischen Grundstimmung. Ich sage, wir verlieren das Spiel 2-0. Nee, 2-1.
Okay. Martin, bist du auch im Stadion eigentlich?
Das weiß ich noch nicht, aber sehr wahrscheinlich schon, weil das ja auch immer sich anbietet, dann einen Heimatbesuch zu machen, die Eltern zu besuchen und so weiter, ja. Ich habe mal eine Frage. Vor 7 Jahren hat Aue in Düsseldorf gespielt. Das war ein Karneval. Wie hat Aue denn da gespielt?
Hat man bestimmt gewonnen, wenn du jetzt so fragst.
Das ist richtig. Kannst du dich auch erinnern daran, wer da der überragende Spieler war?
Ich nehme an, Jan Hochscheid.
Nein.
Nicht Jan Hochscheid, Mark Hensel.
7 Jahre, das war Bobby Wood.
Ach, Bobby Wood, Entschuldigung.
Ja, das war Bobby Woods bestes Spiel und da gab es nochmal so ein Zwischenhoch. Das ist ja die Abstiegssaison gewesen und das wäre schon cool, wenn das das nächste Wochenende nochmal passieren könnte und man dann vielleicht auch nochmal so einen Hoffnungsschimmer hatte, weil die Saison, die lief ja auch nicht besonders gut und man ist ja dann am Ende auch nur ganz, ganz knapp abgestiegen.
Ja.
Wer ist für dich der Bobby Wood von 2022, Martin?
Tja. Owusu, wer sonst?
Natürlich,
gibt ja nur noch einen Stürmer. Aber ich kann mit Fortuna Düsseldorf nichts anfangen. Ich mag die auch nicht, habe ich auch schon mal wieder gesagt. Und deshalb sage ich natürlich, dass Aue da gewinnt. Ja, also sonst bräuchte ich da nicht hinfahren. Und ich gehe auch nicht irgendwie in ein Spiel rein und denke, heute verlieren wir 5-0. Das habe ich noch nie gemacht.
Wie ging das Spiel vor 7 Jahren aus? 0-2?
Nee, 3-2.
3-2. Ist das auch dein Tipp für dieses Jahr?
Ja, das ist mir zu aufregend. Ich sag mal 0-3.
0-3, weniger aufregend, alles klar. Wir verlieren 2-0, das tippe ich. Ich kann mich erinnern, jetzt in der Hinrunde war doch auch so ein ziemlich schlechtes Spiel von uns, aber auch ziemlich schlechtes Spiel von Düsseldorf, also insgesamt. Und ich glaube, durch einen Elfmeter gewinnen sie 1-0 im Erzgebirge. Kann nur besser werden. Vielleicht wird es auch besser dann beim nächsten Auswärtsspiel. Wir können im Westen bleiben, Nordrhein-Westfalen, und fahren dann ein paar Kilometer weiter nach Paderborn. Da war ich zuletzt ja im Stadion, also im Hinspiel mit euch ja gemeinsam, mit der derben 4-1-Klatsche zu Hause. Was gibt's denn dazu zu sagen, Tobias?
Da gibt es zu sagen, dass am 25.02.2022 um 18:30 in der Bentele Arena in Paderborn antreten werden. 19 Spiele, 10 Siege Paderborn, ein Unentschieden und 8 Siege für Aue, also eigentlich ein Gegner, der uns liegt. Die letzten 3 Spiele sind aber auch allesamt verloren gegangen, unter anderem auch mit 3-8 am 19.05.2021. Man hat mit Lukas Kwasniok einen sehr geilen Trainer, also jetzt nicht sexuell geil, sondern aber
fußballerisch.
Fußballerisch geil, genau, weil der einfach für einen schönen offensiven Spielstil spielt. Und das ist so eine Mannschaft, wo man einfach sagt, es ist so, sind sehr, sehr, sehr gut gestartet, haben sich jetzt aber eher im oberen Mittelfeld eingefunden. Man kann auch hier sagen, sie sind eine heimschwache Mannschaft. Da haben nur 2 Siege, 3 Remis und 6 Niederlagen. Sind dafür auswärts umso stärker. Da haben sie nämlich 6 Siege und 4 Remis. Genau. Und wir können ja mal gucken, also sie haben zum Beispiel hier gegen Werder Bremen haben sie zum Beispiel letztens mal 3-4 verloren, also bei Paderborn ist grundsätzlich halt immer auch ein bisschen Spektakel und man muss einfach auch sagen, sie sind, also die Daten, die ich jetzt habe, der war natürlich auch noch der Sven Michel mit dabei, aber es ist einfach so, die haben einfach sie schießen relativ viele Tore, nämlich im Schnitt meistens 2, die machen circa 13% ihrer Torchancen und vor allen Dingen auch generieren sie ja auch relativ viele und sie haben eine sehr hohe Variabilität und die meisten Tore, die sie erzielt haben, haben sie tatsächlich mit links erzielt, was ich ein kleines Novum ist. Sie sind eine sehr, sehr konterstarke Mannschaft, die fahren relativ häufig Konter und haben bereits auch 7-mal Latte oder den Pfosten getroffen. Lass mich mal ganz, ganz kurz gucken. So ein bisschen, ja, Passspiel, das ist alles Liga-Durchschnitt. Wo man vielleicht sagen kann, dass sie gerade auch einen sehr, sehr, sehr gepflegten Pass einfach spielen können. Auffällig ist, dass sie nur 3 Spiele zu 0 gespielt haben, was aber auch für Schwächen im Abwehrverbund einfach auch in gewisser Weise spricht. Besser Torschütze ist halt Sven Michel gewesen. Der hat nämlich 14 Tore gemacht und 7 Vorlagen. Der ist ja nicht mehr da. Der ist ja jetzt bei Union Berlin, um dort Kruse zu ersetzen. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal Felix Platte rausgesucht. Und Felix Platte ist ein ziemlich cooler Spieler, wie ich finde. Er hat auch schon 8 Tore erzielt und 5 Vorlagen. Und das ist so ein Spieler, das ist so ein ganz, ganz kräftiger, wuchtiger Stürmer. Also so richtiger, so ein richtiger Sturmtank eigentlich. Und der, hat denn der vorher mal gespielt? Weil der kam ja, glaube ich, von Schalke, oder? Sven Michel? Nee, der kam aus Darmstadt und ist dort auch in Dursun ja auch nicht vorbeigekommen. Jetzt hat er aber tatsächlich hat er in Paderborn natürlich die große Chance, nochmal richtig durchzustarten, nämlich als Stürmer Nummer 1. Ich bleibe bei meinen eher dystopischen Aussichten. Ich sage, wir verlieren auch dieses Spiel mit 3-0.
Martin, bist du beim Spiel dabei?
Ich würde nochmal widersprechen. Paderborn und Düsseldorf sind nicht in der Nähe. Das sind ganz andere Landesteile. Das ist
für uns, ist es Nordrhein-Westfalen.
Das eine ist ja fast Niedersachsen mit Ostwestfalen und das andere ist halt fast. Rheinland. Ja, Rheinland und Westfalen, das sind unterschiedliche Sachen. Und Lukas Kvasnik sollte sich mal impfen lassen. Auch ganz wichtige Ansage hier an der Stelle. Also es kann kein guter Trainer sein. Und ich bin auch froh, dass dieser Typ nicht ein Aue ist. Sonst würde ich mich den ganzen Tag nur über ihn aufregen. Nee, keine Ahnung, es ist Freitagabend, das muss ich nochmal schauen. Und das hängt auch ein bisschen davon ab, wie das jetzt nächste Woche läuft. Also wenn es einfach weiterhin nichts zu erwarten gibt, dann weiß ich nicht, ob ich mir Freitagabend sowas antue. Aber wahrscheinlich schon, ja. Ich sag das auch, keine Ahnung, das kommt drauf an, ob Aue in Düsseldorf gewinnt. Wenn sie in Düsseldorf gewinnen, dann gewinnen sie da auch 3-0. Nein, ich sag mal 1-1.
Nee, okay, das ist nur 1-1.
Ja, keine Ahnung. Es ist halt 90. Minute. Was soll man denn noch erwarten aktuell? Ne? Es lief ja nie gut gegen Paderborn. Und ich war auch schon mal bei einem 0-6 von Kalsas Jena gegen Paderborn. Übrigens.
Wobei, hat mich ja überrascht, so im Gefühl hätte ich das jetzt nicht so gesagt, aber weil Tobias ja meinte, irgendwie wir hätten von 20 Spielen ungefähr 8 gewonnen und 10 verloren, zu Hause. So irgendwie so gefühlt. Zu Hause?
Ja klar.
War das nur zu Hause? Das
sind halt die Heimsiege.
Also die, okay, ja, okay. Aber nichtsdestotrotz, wir können gegen diese Mannschaft, gegen diesen Verein gewinnen, wann auch immer das letzte Mal gewesen ist. Gibt mir etwas Mut, aber ich glaube auch in der aktuellen Situation, wir brauchen halt mal dieses Erfolgserlebnis. Ob das jetzt auf unserer Auswärtstour in Düsseldorf, in Paderborn passiert, weiß ich nicht und glaube ich auch tatsächlich nicht. Deswegen tippe ich wieder mein zweites 2-0 für diese nächsten 2 Spiele.
Und man muss ja auch sehen, Paderborn war ja auch früher einfach ein Abschiedskandidat. Also das ist ja auch eher so die Vorzeit deren Zweitliga-Zugehörigkeit.
Ja. Nun gut, schauen wir mal. Pentela Arena. Auch eine sehr schöne, traditionsreiche Arena, oder, Martin?
Das wird ja auch unter Groundhoppern das Möbelhaus genannt. Genau. Weil es direkt neben dem Möbelhaus von Wilfried Finke ist, der auch vor relativ kurzer Zeit verstorben ist. Ja. Und er hat ja auch diese Möbelhauskette jetzt verkauft.
Sind die noch Trikotsponsor?
Oh, da fragst du was. Nicht. Nee, die haben noch
Ach, die haben ja diesen Tippanbieter, oder? Wie fast
alle. Ist das noch so? Ich weiß gar nicht. Also Paderborn hat aktuell, Bremer. Bremer ist doch auch schon länger bei denen Sponsor, ist auch ein regionales Unternehmen. Okay. Und Paderborn sucht doch auch seit längerer Zeit den lokalen Investor. Also das ist doch ein Running Gag, dass die ausgegliedert haben und keine Investoren haben. Okay. Und ja auch das E.V. deshalb aus dem Logo gestrichen haben.
Okay, gut, dann sind wir doch schon wieder am Ende der Folge. Oder habe ich was vergessen? Wollt ihr noch etwas sagen?
Ja, herzlichen Glückwunsch an Denise Herrmann, ist Olympiasiegerin geworden. Können es deshalb auch sagen, Aue ist Olympiasiegerin. sie ist nämlich in Bad Schlema geboren und ihr Vater war ja auch Handballspieler in der Oberliga. Und ich habe bis heute jetzt nicht rausgefunden, bei welchem Verein er ist, aber es macht ja keinen Sinn, also es ist nicht Wismut Aue ist. Also ja.
Kann ja nur der.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, genau.
Der Verein hat ja auch was dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Ja.
Ja, das war großartig.
Foto, oder?
Ja.
So ein Post, ja. Genau. Ja, Dann, Grüße nach China. Und dann sind wir noch durch. Und ja, drück natürlich weiter in der Mannschaft die Daumen, alles Gute. Und versucht die nächsten Spiele erfolgreich zu gestalten. Versuchtaktion gesagt. An die Hörenden, bleibt gesund, hört Tokotronic. Ich habe nachgeguckt, neues Album Nie wieder Krieg. Vielleicht auch nochmal eine schöne Ansage für die aktuelle Zeit, Tokotronic. Und das Lied Was hat dich bloß so ruiniert? Wo fing das an? Was ist passiert? Was hat dich bloß so ruiniert? In diesem Sinne, eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Ciao.
Bis bald.